Ja, ohne dass wir das genau abgesprochen hatten, die Einleitung oder überhaupt nicht, passt das eigentlich wunderbar zu dem, was jetzt kommt, auch wenn das jetzt teilweise ein bisschen rationaler ist. Ja, es wurde schon gesagt etwas, der derzeitige Zustand der Welt mit vielen Kriegen, geopolitischen Unsicherheiten, Änderungen in vielen Bereichen des Lebens, zum Beispiel durch künstliche Intelligenz, Transformationen in der Industrie mit der damit verbundenen Unsicherheit von sicher geglaubten Arbeitsplätzen und anderes, könnte einen fragen lassen, du hast es schon gemacht, was bedeutet das für die Welt, für mich? Wer steht womöglich dahinter? Wo ist eigentlich Gott in dieser Situation? Gilt er nicht manchen als allmächtig, der alles in seiner Hand hält? Fast jeder kennt das englische Lied He's got the whole world in his hand. Ich habe das als Jugendlicher immer wieder gesungen, ohne dass ich mir da so viel Gedanken gemacht habe wie jetzt. Oder das Lied Joachim Neanders, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, wo es in der zweiten Strophe heißt, Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert. Nun fragen manche in der derzeitigen Weltlage, wo ist denn Gott jetzt? Wo ist er? Warum greift er nicht endlich ein? Im Sudan, in der Ukraine, in Israel und Palästina, im Iran, in Afghanistan, in Nigeria und an vielen anderen Orten der Erde. Oder warum lässt er es zu, dass Kinder missbraucht werden, dass sich ganze Kinderpornografie-Ringe bilden mit Tausenden von Benutzern? Es ist keine neue Frage, wo Gott ist, in von Menschen gemachten Katastrophen oder auch in Naturkatastrophen. Auch früher gab es Zeiten voller Kriege und Katastrophen, den Dreißigjährigen Krieg zum Beispiel, mit vielen Toten oder die Pest. Ganze Landstriche wurden fast menschenleer. Menschen beten in diesen Situationen und müssen häufig erkennen, dass nichts passiert, sich nichts ändert, dass Hoffnungen auf Frieden und Gerechtigkeit sich nicht erfüllen. Denken wir nun über Gottes Allmacht oder Allmächtigkeit nach, so können wir das reale Geschehen auf der Erde nicht ausklammern. Ja, es muss ein wichtiger Bestandteil dieses Nachdenkens sein. Wenn Gott der mächtige König ist, wie Joachim Neander dichtet, dann müsste sich diese Mächtigkeit oder Allmacht auch irgendwo zeigen. Aber wo und wie? Oder haben wir etwas nicht richtig verstanden? Bezieht sich diese Allmacht Gottes womöglich nicht oder nicht allein auf das reale Geschehen hier auf der Erde? Bezieht sich die Allmacht Gottes möglicherweise auf etwas ganz anderes? Stellt man die Frage nach der Allmacht Gottes, so landet man schnell bei der grundsätzlichen Frage nach dem Glauben überhaupt oder dem Wesen Gottes. Wer ist Gott? Wie ist Gott erkennbar? Welche Hinweise auf ihn gibt es? Gott ist der ganz andere, sagt der große Theologe Karl Barth. Was heißt das? Gott ist nicht begreifbar. Gott ist nicht fassbar. Gott ist nicht begründbar, sondern in sich selbst begründet. Karl Barth spricht von Gottes Göttlichkeit, die sich in Jesus Christus zeigt. Jesus Christus als Vermittler, als Versöhner zwischen Gott und den Menschen. Jesus ist im Neuen Testament der überzeugendste Hinweis auf Gott, der einzige Weg zu Gott. In der Abschiedsrede Jesu im Johannesevangelium Kapitel 14 heißt es, Jesus sagt zu ihm, Thomas, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von jetzt an kennt ihr ihn, ihr habt ihn gesehen. Johannes stellt hier Jesus als die Verkörperung göttlicher Wahrheit und göttlichen Lebens dar. Der Evangelist verbindet das Verständnis Gottes exklusiv an die Person Jesu. Wer Gott ist, kann nur an Jesus erkannt werden. Wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Die Frage nach Gott gelangt mit Jesus Christus an ihr Ziel und Ende. Jesus ist in seiner Existenz vollständig durch Gott bestimmt. Und Gott offenbart sich in Jesu Leben und Wirken. Das Wesen Gottes zeigt sich in Jesus Christus. Und fragen wir nach der Allmacht Gottes, so ist das Leben und Wirken Jesu dann unsere erste Quelle. Jesus spricht von Gott, seinem Vater, von einem liebenden und vergebenden Gott, nicht von einem allmächtigen Gott. Meist rufen wir ja nach Gottes Hilfe, wenn wir selbst in Not sind, keinen Ausweg aus einer Misere sehen oder wenn wir die derzeitige Weltlage sehen und für den Frieden beten oder wenn jemand, den wir kennen, schwer krank ist und wir für dessen Genesung beten. Wir hoffen dann auf eine Gebetserhörung durch Gott. Häufig geht es uns schon besser, nachdem wir gebetet haben, auch wenn sich die Situation noch nicht geändert hat. Und auch wenn wir sehen, dass sich nichts verändert, bleiben wir dabei und beten weiter, in der Hoffnung, dass sich etwas zum Guten verändert. Doch wie soll das gehen, dass sich etwas verändert? Können wir das überhaupt rational erfassen? Wie kommen wir eigentlich darauf, dass Gott eingreifen kann? Die Wirklichkeit spricht doch häufig dagegen. Der Theologe Gerhard Ebeling sagt, Gott muss auf eigene Verantwortung gewagt werden. Glaube ist ein sich einlassen auf Gott. Gott konkret denken heißt Gott in Beziehung auch zu unserer Wirklichkeit denken, nicht abseits von Raum und Zeit. Gott konkret denken heißt nach Ebeling aber auch Gott im Widerspruch denken. Was meint er damit? Er meint damit, dass Schuld bzw. Sünde und Tod die Wirklichkeit darstellen und dass ein Gott, der ein Gott der Zukunft ist, im Widerspruch dazu steht. Denn mit Gott leben heißt, auf die Zukunft hinzuleben. Nur in diesem Widerspruch gegen Sünde und Tod kann von Gott in richtiger Weise gesprochen werden, meint er. Ansonsten wäre es abstrakte Spekulation, weil Gott nicht in konkreter Verantwortung vor der Wirklichkeit gedacht würde. Der Glaube fordert geradezu einen redlichen und gewissenhaften Gebrauch der Vernunft und einen offenen Blick für die Wirklichkeit, denn wer sich auf Gott einlässt, lässt sich darauf ein, dass es nur eine einzige Wahrheit gibt. Und hier schließt sich sozusagen der Kreis zur Aussage Jesu im Johannesevangelium: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Wenn man aus der Naturwissenschaft kommt, fragt man nach der Verifikation oder dem Beweis für eine Aussage. Kann die Wahrheit des Glaubens überhaupt anders beglaubigt werden als durch den Glauben selbst? Man könnte an einen sogenannten Zirkelschluss denken, wie man in der Logik sagt. Ja, der biblische Glaube ist sozusagen der einzige Beweis für die Wahrheit des Glaubens und die Existenz Gottes. Und wir kommen nicht daran vorbei, die Wahrheit des Glaubens in Verbindung mit der Welt auch in der gegenwärtigen Situation zu denken. Wenn wir glaubwürdig sein wollen, auch in der Diskussion und im Austausch mit Zweifelnden und Nichtgläubigen, vielleicht gerade dann. Denn Gott ist kein objektivierbares Stück der Wirklichkeit, wie Ebeling sagt. Wer von Gott redet, der tritt mit seiner eigenen Wirklichkeit und seinem eigenen Gottesbild für die Wirklichkeit und Existenz Gottes ein. Das ehrliche Reden von Gott lässt sich nicht von der eigenen Existenz trennen. Um mich der Frage nach der Allmacht Gottes weiter zu nähern, betrachte ich den Ansatz, den der jüdische Religionsphilosoph Hans Jonas gemacht hat. Hans Jonas wurde in Deutschland geboren, emigrierte 1933 über London nach Palästina, war am israelischen Unabhängigkeitskrieg beteiligt, siedelte 1949 nach Kanada über und wurde später Professor in New York. Seine Mutter Rosa wurde in Auschwitz ermordet. In einem Vortrag mit dem Titel »Der Gottesbegriff nach Auschwitz«, den er 1984 in Tübingen hielt, befasst er sich mit dem Gottesbegriff. Ausgangspunkt ist die Katastrophe von Auschwitz und die Frage, was für ein Gott konnte es geschehen lassen. Für Juden, die im Diesseits den Ort der göttlichen Schöpfung und Erlösung sehen, ist Gott der Herr der Geschichte. Und da stellt Auschwitz selbst für einen gläubigen Juden den überlieferten Gottesbegriff in Frage. Was für ein Gott konnte es geschehen lassen? Nach Jonas beinhaltet das Verhältnis Gottes zur Welt seit Anfang der Schöpfung und vor allem seit der Schöpfung des Menschen auch das Leiden Gottes an seiner Schöpfung. In einigen Prophetenbüchern, wir kennen die teilweise, zum Beispiel Hesekiel oder Hosea, klagt Gott über sein Volk, das sich von ihm entfernt hat. Der Untergang des Nordreichs Israel konnte als Strafe Gottes für die Verfehlungen und Untreue seines Volkes verstanden werden. Ebenso spricht Jonas von einem werdenden Gott, der von dem, was in der Welt geschieht und ihrer Entwicklung berührt wird und seinen eigenen Zustand verändert, sein eigenes Sein durch das Weltgeschehen beeinflusst wird. Und eng damit verbunden ist der Begriff eines sich sorgenden Gottes, der nicht fern und abgelöst, sondern verwickelt ist in das, worum er sich sorgt. Doch dieser sorgende Gott ist kein Zauberer, kein Magier, der in seinem Sorgen zugleich auch dasjenige erfüllt, um das er sich sorgt. Er hat es etwas anderem von ihm Geschaffenen einen Spielraum und eine Mitbestimmung überlassen bezüglich dessen, was Gegenstand seiner Sorge ist. Er hat durch einen Akt unerforschlicher Weisheit oder der Liebe oder eines anderen Motivs darauf verzichtet, die Befriedigung von sich selbst durch seine eigene Macht zu garantieren. Und damit kommt Hans Jonas zu dem Ergebnis, dass die Lehre von einer absoluten, unbegrenzten göttlichen Macht nicht aufrechterhalten werden kann. Gott hat mit der Erschaffung der Welt darauf verzichtet, alles in allem zu sein. Er hat sich selbst zurückgenommen und der Schöpfung eine Art Selbstverantwortung gegeben. Jonas sieht auch schon aus logischen Gründen in dem Begriff der Allmacht einen sich selbst widersprechenden Begriff. Denn Macht kann nur wirken in Beziehung zu etwas, was selber Macht hat. Und damit ist die eine Macht nicht mehr allmächtig. Doch Jonas hat auch einen theologischen Einwand gegen die Idee absoluter und unbegrenzter göttlicher Allmacht. Der Glaube an einen gütigen Gott, einen Gott, der das Gute will, kann keiner Einschränkung unterliegen. Gott ist ein guter Gott. Ebenso ist nach jüdischem Verständnis Gott zwar nicht in allem verständlich, doch von seinem Willen, seinen Absichten hat er durch die Gebote und die Propheten einiges kundgetan. Und ergänzend dazu sage ich als Christ, dass Gott sich vor allem auch durch Jesus offenbart und mitgeteilt und etwas über sich ausgesagt hat. Und Hans Jonas sagt nun, wenn Gott auf gewisse Weise und in gewissem Grade verstehbar sein soll, dann muss sein Gutsein vereinbar sein mit der Existenz des Bösen. Und das ist es nur, wenn er nicht allmächtig ist. Und nicht einmal bei der Tragödie von Auschwitz hat Gott die eigene Regel äußerster Zurückhaltung seiner Macht aufgegeben, sondern schwieg. Und Hans Jonas sagt dazu, nicht weil er nicht wollte, sondern weil er nicht konnte, griff er nicht ein. Eine Reihe von Theologen hat sich ebenfalls mit der Frage nach Gottes Allmacht befasst, vor allem im Hinblick auf das Leiden, das in der Welt ist. Auch sie haben die Vorstellung von einem Gott, der die Welt lenkt, aufgegeben und versuchen, Gott und das Leiden zusammenzudenken. Die Leidensbereitschaft Gottes beginnt mit seinem Entschluss zur Schöpfung der Welt und mit seiner Liebe zu seinen Geschöpfen, schreibt Jürgen Moltmann, und weiter: Die Macht des lebendigen Gottes liegt darin, dass er alle Dinge in seiner unendlichen Geduld erträgt und ihnen damit Raum schafft und Zeit lässt, um sich in Freiheit zu entfalten. Søren Kierkegaard schreibt, dass Gott sich in seiner Macht über das All zurücknimmt. Gottes Allmacht ist darum seine Güte, sagt er. Der Schweizer Theologe Emil Brunner spricht von der Selbstbegrenzung Gottes. Gott will den Raum des Seins nicht allein einnehmen, er will anderem Sein Platz lassen und Platz schaffen. Indem er es tut, begrenzt er sich selbst. Und noch eine Stimme, der katholische Theologe Karl Rahner formuliert es so: Gott ist das unbegreifliche Geheimnis. Die Unbegreiflichkeit des Leids ist ein Stück der Unbegreiflichkeit Gottes. Gott wäre wohl nicht Gott, wenn wir Menschen ihn ganz verstehen könnten. Schon Paulus schreibt im Korintherbrief: Denn das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen, für die aber, die gerettet werden, für uns ist es Gottes Kraft. Und das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Gott hat uns auch einen Verstand gegeben, der uns in die Lage versetzt, nachzudenken, Fragen zu stellen, zu reflektieren, um mit Hilfe der Bibel wenigstens eine Ahnung von Gottes Wesen zu bekommen. Wir sehen die Wirklichkeit der Welt, die Eigenschaften der Menschen, die Natur und müssen das irgendwie mit den Aussagen der Bibel in Einklang bringen. Gott hat sich selbst zurückgenommen, begrenzt, auf seine Macht verzichtet, um uns Menschen die Freiheit zur Selbstentfaltung zu geben. Daraus folgt nun, dass Gott auf seine Schöpfung angewiesen ist um in der Welt etwas zu bewirken, zu verändern und gegebenenfalls einzugreifen in das weltliche Geschehen. Gott braucht Menschen, die vorangehen. Gott braucht Menschen, die im Sinne des ersten Johannesbriefes leben und handeln. Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir aber einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist unter uns zur Vollendung gekommen, heißt es da. Und weiter, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und wenn es so ist, dass Gott, um zu wirken, auf seine Schöpfung angewiesen ist, dann sind auch wir Christen, jeder einzelne, Werkzeuge Gottes. Ich sehe mit meinem begrenzten Vermögen die Güte und Liebe Gottes als einzige Macht, die Gott auf der Welt einzusetzen vermag. Und Gott hat uns mit der Bibel auch ein großes Geschenk gemacht, das uns hilft, mit ihm in Kontakt zu treten und die Liebe Gottes in die Welt zu tragen. Ich schließe mit Worten aus Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken, der dich behütet, schlummert nicht. Sieh, nicht schlummert noch schläft der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten zu deiner Rechten. Bei Tage wird dich die Sonne nicht stechen, noch der Mond des Nachts. Der Herr behütet dich vor allem Bösen. Er behütet dein Leben. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Wir singen jetzt das Lied 384. Es ist auch ein Taizé-Lied. Bei Gott bin ich geborgen. Wir singen das dreimal.